Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Till, dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir an einem Freitagabend, den man sicherlich auch anders gestalten könnte, die Zeit nimmst, um mit mir einmal zu sprechen über dich, aber auch über das Thema Transidentität und alles, was damit dazugehört. Bevor wir reinstarten, Till, magst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen, wer bist du und vielleicht auch, warum sprechen wir zwei heute?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Max. Und gerne kann der Freitag mit einem angenehmen Gespräch starten, so wie jetzt. Und ja, kurz zu mir. Der Grund, warum ausgerechnet ich jetzt mit dir spreche und aufgezeichnet werde, ist, weil ich selber ein Transmann bin. Das heißt, ich bin biologisch als Mädchen geboren worden, habe aber im Laufe meines Lebens festgestellt, dass ich mich damit überhaupt nicht abfinden kann, und habe dann eine Geschlechtsangleichung an das männliche Geschlecht vollzogen. Ja, der ganze Prozess, um das ganz kurz überhaupt zeitlich einzuordnen: 2006 habe ich mich geoutet, 2011 hatte ich alles abgeschlossen. Ja, und jetzt haben wir 2024, also schon auch schon wieder 13 Jahre her. Genau. Und es ist jetzt nicht nur diese Form von persönlicher Erfahrung, sondern ich bin seit einigen Jahren auch Publizist, und besonders häufig schreibe ich zu den verschiedenen Aspekten rund um Trans und vor allen Dingen auch in Bezug auf aktuelle politische Diskussionen. Hat auch jetzt das Selbstbestimmungsgesetz, davon hast du bestimmt auch schon gehört. Und ja. Ja, daher werden mich sicherlich einige von deinen Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht schon auch kennen. Genau, Interviews habe ich auch dazu schon mehrere gegeben. Genau.
Und alles klar.
Das erstmal so zu mir persönlich.
Perfekt, sehr cool. Was ich schon spannend finde, du bist eigentlich schon genau mit dem Thema eingestiegen, was mich mit am meisten interessiert oder was mich sehr, sehr interessiert. Also du sagst, du hast im Laufe deines Lebens festgestellt, dass du dich nicht mit dem biologischen Geschlecht abfinden kannst. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie war dein Prozess, dass du sagst, so von einem kleinen Mädchen, oder wo war vielleicht auch so der Punkt, wo du festgestellt hast, irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwie bin ich anders als die anderen Mädels?
Ja, ich glaube, das ist, ich würde behaupten, das hat sich über die Jahre summiert. Ich war schon immer irgendwie, ich war auf der einen Seite eher ein stilles Kind, habe mich eher für Bücher und sowas interessiert. Also vielleicht eher, wenn man so möchte, das Nerd- oder Streberkind. Ja, mit sozialen Kontakte und ein bisschen auch gefremdet. Aber dazu muss man eben auch noch wissen, dass ich auch eine Schwerhörigkeit habe und dass die ersten 5 Lebensjahre nicht so erkannt wurde. Das heißt, auch vieles dadurch so ein bisschen an Entfremdung von der Umwelt. Es sind halt verschiedene Sachen, die sich dann summiert haben. Und irgendwie habe ich nie den Erwartungen an ein Mädchen entsprochen, habe mich da auch nie wirklich, also auch die, ich weiß, also Kinder oder so haben ja auch gerne Dinge, mit denen sie sich identifizieren. Also ich habe immer schon eher mich für männlichen Figuren identifiziert. Also diese ganzen Tendenzen gingen in eine Richtung. Und nun könnte man ja sagen, ja, auch solche Mädchen gibt es. Das ist ja, 2024 sollte das ja eigentlich kein Drama mehr sein. Und man sagt ja auch immer, die 80er, ich bin ja im Jahrgang 84, falls ich das noch nicht erwähnt habe, wir hatten 70er, aber auch 80er, das war ja eigentlich, was Rollen, oder auch gerade Kindern angeht, relativ entspannt. Ich meine, bin auf dem Dorf groß geworden, in Niedersachsen. Und ja, da hat man, haben die Familien, die Babykleidung, ne, auch gerne an Nachbarskinder oder innerhalb der Familie weitergereicht. Und die war ja meistens so, dass man sie Jungen und Mädchen hat geben können, weil sie jetzt ja nicht so, also mit Quietschblau, rosa war ja das nicht unbedingt so, ne?
Ja.
Und von daher war das auch, also in meiner Grundschule, weiß ich, wir sahen Jungs und Mädchen, wir sahen relativ mitunter ähnlich gekleidet aus. Man hat es dann halt, mal, wenn es bei Aldi oder woanders Kinderkleidung im Angebot gab, dann haben da alle eingekauft. So, ist mal ein bisschen platt zu formulieren. Aber es waren immer wieder so Punkte, nicht nur so, womit identifizierst, also was idealisiere ich, was strebe ich an. Es hat dann, und das Gefühl nahm dann immer mehr zu, und vor allen Dingen auch so mit der Pubertät, dass dann auch der Körper ins Spiel kam, im Sinne von da passt einfach nicht. Also ein Bekannter hat das mal beschrieben, und das Bild finde ich sehr treffend, vom Steinchen im Schuh. Also das drückt, ist unangenehm, wenn der Steinchen aber vielleicht mal im Schuh etwas an eine Stelle rückt, dann geht es wieder, rutscht es aber wieder ganz ungünstig, dann tut es nochmal besonders weh. Und man kann das auch erstmal einige Jahre ignorieren. So. Aber irgendwann kommt dann so der Punkt, dass dann, ich sag mal, das Steinchen den Fuß doch zu wund gemacht hat, und dann muss man dem nachgehen, dieses Gefühl, das Unwohlsein, das Unbehagen erforschen. Und bei mir war der Punkt mit 22 gekommen. So, und ich war aber zwischendrin, von kurzen Phasen ganz abgesehen, war es wirklich so, dass ich nie richtig in eine, selbst in eine, sag mal, jetzt eher androgynere Frau, da nie das Gefühl hatte, ich finde da mit meinem Sein einen Platz. So. Und bin dann auch immer wieder bei meinen, sag mal, auch bei Körperlichkeit gestolpert. Das hat natürlich dann auch so zu Konsequenzen, dass ich dann eben auch Schwierigkeiten hat, gerade Beziehungen, Sexualität. Das, also wenn man sich unwohl mit dem Körper fühlt, hat das ja auch weitergehende Konsequenzen.
Ja, gerade so im Teenie-Alter, ne? Also da verändert sich ja sowieso ganz, ganz viel und du weißt gar nicht selber, wohin mit dir und auf einmal sind die Jungs beziehungsweise die Mädels dann doch nicht mehr so blöd, wie sie dann davor waren und alle anderen um dich herum ändern sich ja auch irgendwie mit und haben es dann alle selber so in ihrer eigenen Identitätskrise und da fällt es natürlich schwer, das irgendwo einzuordnen. Das kann ich nachvollziehen oder kann ich mir vorstellen. Dass es schwierig ist. Und als du 22 warst, hast du dich dann geoutet, sagst du?
Genau. Ich sag mal so, das allererste, oder was ich schon vor diesem Trans-Coming-Out zuerst gemerkt habe damals, war, okay, ich bin nicht heterosexuell. Ich habe mich damals in sozusagen eine beste Freundin verliebt gehabt. Hab mir das aber nie gesagt. Ich wusste ja nicht, es war immer etwas, ja, wie spricht man jetzt über sowas? Weil was man ja ganz schnell merkt, ist ja, oh, das ist jetzt aber nicht so richtig einfach sprechbar, aussprechbar. So, ne? Denn Lesbe oder Schwuchtel war schon damals durchaus als Schimpfwort auf dem Schulhof bekannt. Und das wollte man dann auch nicht sein.
Okay, und du hast du aber dann gleich bemerkt, dass du sozusagen nicht lesbisch bist oder weil ich kann mir vorstellen, was schon, wenn du jetzt sagst, du fühlst dich zu, also als damals noch Mädchen, fühlst du dich zu Frauen oder Mädchen hingezogen, kann es ja auch sein, dass du sagst, ja, okay, ich bin halt lesbisch. Und dann aber den Schritt zu gehen, zu sagen, nee, ich fühle mich nicht einfach nur zu Frauen hingezogen, sondern ich fühle mich eigentlich als Mann und fühle mich gleichzeitig noch zu Frauen hingezogen. Das ist ja nochmal drei Ecken weiter gedacht sozusagen.
Ja, das hat natürlich auch dann diesen, ich sag mal, nochmal diesen Weg ge oder einen Weg gebraucht, weil zuerst war dieses, ja, ich stehe nicht auf Jungs, sondern ich stehe auf Mädchen. Und das nennt man dann wohl lesbisch, wenn ich nun mal biologisch auch ein Mädchen bin, so. Und das hat dann, also peu à peu habe ich dann angefangen, und damals kam das Internet dann erstmal so auf, also dass es in mehr Haushalten verbreitet war. Und habe dann, ich habe ab, würde sagen, ab 16 oder so, habe dann mal Chatgruppen für Lesben und so kennengelernt, habe mal andere Lesben kennengelernt, ins Gespräch gekommen, auch mal auf CSDs getroffen, so. Aber dann war schon so über die Jahre dann im Austausch, wo ich dann doch nochmal gemerkt habe, ja, es ist jetzt nicht nur die Frage der Sexualität, es ist eben auch die Frage von der Geschlechtsidentität, Geschlechterrolle und dergleichen, also das ganze Paket. Und habe schon mehr dann ja nach wie vor sozusagen in eine, ich würde jetzt mal sagen, also männliche Richtung gestrebt, die dann auch für viele Lesben dann eher, glaube ich, nicht das war, was sie von anderen, von einer anderen Frau erwarten würden oder so. Und was aber dann, sagen wir, für mich gut war, dass das so, sag mal, so eine Thematiken, so eine Konflikte in lesbischen Communities nicht so etwas Wahnsinniges, also wahnsinnig Ungewöhnliches sind. Also dass man da dann irgendwann, also dass ich dann irgendwann auch auf Begriffe wie Trans oder Gender und alles gestoßen bin, um dann mich überhaupt weiter einlesen, informieren zu können und auch weitere Möglichkeiten zu suchen. Und diese habe ich dann so nach und nach auch gefunden. Und so bin ich dann auch mehr und mehr dann Informationen über Trans- und Geschlechtsangleichungen auch rangeraten. So, das war dann über die Jahre ein, wie soll ich sagen, also man fängt das eine Ende vom Faden, also hält man erstmal den Händen und dann arbeitet man sich quasi mühsam durch das ganze Wollknäuel, bis man dann.
Ja, was ja damals mit langsamerer Internetgeschwindigkeit und so weiter schon nochmal deutlich aufwendiger war, als es vielleicht jetzt und ohne Social Media und so weiter, als es dann heute vielleicht auch sein mag. Okay, das sind ja schon echt krasse Entscheidungen, Till, die man dann da trifft irgendwann für sich, also wo die Dinge, die man auch für sich irgendwann akzeptieren muss, so. Das gehört jetzt zu mir, also begonnen mit, ich bin homosexuell und dann, okay, das war es, hat in Anführungszeichen dann doch nicht, sondern es ist nochmal eine Ecke weiter gedacht. Wie trifft man solche Entscheidungen? Ich weiß nicht, ob man die Frage überhaupt beantworten kann.
Ja, ich glaube, das ist, ist tatsächlich etwas schwierig, aber auch das ist irgendwann, ergeben die Summe an sozusagen an Informationen, die man von anderen erhält, aber auch das eigene Gefühl, die eigene Entwicklung, dass man dann an so einem Punkt steht, so, was mache ich jetzt, weil so geht es für mich auch nicht weiter, so fühle ich mich inzwischen nur noch unglücklich. Und zwar so unglücklich, dass ich da für mich überhaupt keine Lebensperspektive dann sehe. So. Und dann heißt es, jetzt muss ich irgendwas ändern. Die Frage ist halt, was und inwieweit. Und ich glaube, der wichtigste Schritt dann, wenn man sagt, ich will mich jetzt ernsthaft weiter so mit der Frage auseinandersetzen, um zu klären, was folgt daraus jetzt? Wie geht mein Leben für mich denn jetzt weiter? Da ist der wichtigste Schritt, sich dann einen erfahrenen Psychotherapeuten zu suchen. Das habe ich dann auch. Und in dieser Begleittherapie hat man dann die Chancen, die sollte man auch sehr gut nutzen, alle Themen da drumherum zu besprechen, und sich dann also auch darüber Gedanken zu machen und durch das Feedback vom Therapeuten vielleicht auch mal die einen oder anderen einen ganz anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. So. Es geht dann eher so darum, wenn ein Therapeut dann, oder wenn, also wenn man dem Therapeuten gegenüber sagt, so, ich möchte jetzt aber einen, oder jetzt ist es für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, und das ist bei der, sag mal, Therapie, wenn man zu medizinischen Schritte geht, oftmals zuerst die Hormontherapie. Dann bekommt man vom Therapeuten einen, sag mal, entsprechenden Attest, Indikationsschreiben, mit dem geht man dann zu einem Facharzt auf dem Gebiet, das nennt man meistens Endokrinologe, und mit dem leitet man dann die Hormontherapie ein. So, und auch hier ist natürlich immer wichtig, sich weiterhin zu fragen, wie geht es mir dann mit den Veränderungen? Weil die Veränderungen gehen auch nicht über von heute auf morgen, sondern es braucht eine Zeit.
Was sind das dann für Veränderungen, Till?
Naja, das eine, was man halt jetzt sieht, die Leute im Podcast sehen das natürlich nachher nicht, aber ist halt, der Bartwuchs ist natürlich eine Konsequenz daraus. Die Stimme verändert sich, Fettverteilung, aber auch das psychische Befinden kann sich ändern. Stimmungslage, auf die Stimmungslage kann sich das natürlich auch auswirken. Und also der Stoffwechsel ändert sich, und was sich natürlich auch ändert, das ist natürlich dann auch der Zyklus, also Periode kann dann ausbleiben. Und ja, so, und die, es gibt halt nicht nur erwünschte Veränderungen. Beispiel der Haarausfall ist jetzt keine erwünschte Veränderung, aber das ist etwas, was man dann als, ja, das ist so, wie es ist, vor allen Dingen, wenn man familiär eine unglückliche Veranlagung dazu auch noch hat.
Okay, ich wollte gerade sagen, das haben auch biologische Männer haben dieses Problem, leider Gottes auch. Und lustigerweise oftmals, also es hängt wohl auch mit dem Testosteronspiegel zusammen. Je höher der Testosteronspiegel, desto besser der Bartwuchs, desto höher aber auch in der Regel die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Haare oben ausfallen.
Es
Also ganz
verteilt
selten,
sich halt
das.
um.
Wie bitte?
Es verteilt sich um.
Ja, genau. Ja. Okay.
Aber das Ding ist halt, dass nach wie vor, also Langzeitfolgen insgesamt, da noch zu warnen, was man eben auch sagen muss, und seit einigen Jahren weiß man auch, dass dann, da so eine Hormontherapie statistisch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen enorm steigt. Also das muss man ja auch dazu sagen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, das nicht sich da selber irgendwo im Internet zu bestellen, nach Gutdünken sich Hormone, das gibt es leider auch, sondern das tatsächlich über den, ich sage mal, offiziellen Weg und mit ärztlicher Begleitung zu machen.
Okay. Also es das heißt, es gibt Leute, die bestellen sich dann Testosteron oder Steroide und pfeifen die sich rein, um dann sozusagen diese männliche Hormone aufzufüllen.
Genau. Oder es gibt es auch jetzt, sag mal, es gibt ja auch Mann zu Frau, Transsexualität, auch da gibt es einige, die sich sozusagen, sag mal, im Internet Schwarzmarkthormone bestellen und ohne ärztliche Aufsicht. sich verabreichen.
Okay, crazy. Aber du hast es mit in. Ja, das unbedingt, ja. Aber du hast es mit ärztlicher oder in ärztlicher Begleitung gemacht.
Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen? Geht man da einfach zum Doc und sagt, hey Doc, ich bin gerade in psychologischer Behandlung. Mein Psychologe sagt mir oder bestätigt mir, dass das, wie ich das empfinde, wirklich so ist und dass mir das auch definitiv helfen würde, jetzt Hormone zu nehmen. Bitte gib mal. Oder
Ja, so ungefähr geht man tatsächlich hin und sagt, ich würde es gerne so. Und dann kann der Arzt natürlich dir sagen, entweder er macht solche Behandlungen nicht, dann musst du den anderen suchen, oder der Arzt sagt,
okay.
na, ja, das mache ich. Und so läuft das. Und in der Regel wird vor Beginn ein Blutbild gemacht, um die Ausgangswerte zu kennen. Und wenn da dann erhebliche Auffälligkeiten wären, wo man vielleicht zuerst mal hinschauen müsste, würde man sich auch zuerst darum kümmern. In manchen Fällen gibt es andere Auffälligkeiten, wo man sagt, ja, gut, die müssen wir im Blick behalten, aber trotzdem können wir jetzt mit der Hormontherapie beginnen. Das muss man dann sehen, und dann wird man auch ein Stück weit beraten, mit welchem Präparat man starten möchte. Es gibt so auch Ärzte, die haben diesbezüglich so ihr Präparat, das wird allen Patienten gegeben. Und also es gibt zum einen Gel, also ich nehme Testogel, das man sich täglich morgens aufträgt, weil ich das angenehmer finde und für mich auch einen konstanteren Spiegel, weil es gibt nämlich das andere bekanntere ist die Depotspritze. Da gibt es Depots, die können bis zu 12 Wochen, also 3 Monate halten. Und es gibt kleinere Depots, die dann so bis zu 2 bis 4 Wochen anhalten. Und wenn man dann regelmäßig nachspritzen muss, und die haben dann eher so ein, also verursachen eher in dem Sinne Schwankungen, also einen Anstieg und dann zum Ende des Intervalls einen Abfall haben. So. Und viele Menschen vertragen das gut. Ich habe nur gemerkt, dann irgendwann gemerkt, es kommt mir nicht so ganz, und mir geht's mit sozusagen dem Gel besser. Und ich finde es auch angenehmer, mich nicht spritzen lassen zu müssen.
Ja, verstehe. Was würde denn passieren, wenn man aufhört, diese Hormone wieder zu nehmen? Würde dann alles wieder rückgängig gemacht werden können?
Nein. Also je länger die Hormonbehandlung andauert und je weiter Veränderungen da sind, desto eher sind viele Sachen nicht mehr reversibel. Zum Beispiel Bartwuchs, also Gesichtsbehaarung oder auch Körperbehaarung, müssten dann mit Epilationsbehandlung dann angegangen werden. Also wollte man das wieder rückgängig machen. Die Stimme, also Stimme verändern geht auch dann, das geht, das lässt sich dann auch nicht mehr wirklich rückgängig machen. Fettverteilung schon. Inwieweit das, vorausgesetzt, man hat keine, also man hat sich die Fortpflanzungsorgane, Gebärmutter und Eierstöcke nicht entfernen lassen, muss man halt immer schauen, inwieweit dann alles wieder seine Arbeit aufnimmt und dann zu einem geregelten Zyklus kommt und so weiter. Und in vielen Fällen, also ich habe auch Fälle gehört, da hat es auch nach über 10 Jahren Hormontherapie geklappt. Also es ist nicht ausgeschlossen oder so, aber es ist eben, je länger eine Hormontherapie genommen wurde, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Dinge nicht mehr reversibel sind.
Ja. Oder Frage dazu, das ist ja das, was man dann Transitioning und Detransitioning auf Englisch so schön als Buzzword kennt oder vielleicht schon mal gehört hat. Jetzt sagst du, nach 10 Jahren oder du kennst Leute, die nach 10 Jahren wieder detransitioned sind sozusagen, also wieder zurück zu dem biologischen Geschlecht gekehrt sind. Wie häufig kommt sowas denn vor, dass jemand nach 10 Jahren feststellt, okay, das, was jetzt die letzten 10 Jahre oder das Geschlecht, mit dem ich mich die letzten 10 Jahre identifiziert habe, war dann doch auch wieder nicht der richtige Weg für mich. Also wie oft passiert das? Weißt du das?
Naja, das ist jetzt momentan aktuell sehr schwer zu sagen, weil viele Studien eigentlich nur einen Zeitraum abdecken vor, ich würde mal sagen, also Zeitraum bis vielleicht 2015 oder so. Und die Zahlen von Leuten, die eine, so wie ich, eine Transition anstreben, die sind erst so seit 2014, 15 nochmal sehr stark gestiegen. Und diese Entwicklungen sind gar nicht mehr abgebildet. Das heißt, ältere Studien, die sehr geringe Zahlen annehmen, können wir jetzt nicht ohne weiteres auf heute übertragen. Da bräuchte es meines Erachtens neue Studien, um dann nochmal diesen Anteil, also diesen prozentualen Anteil zu bemessen. Und ich glaube, man muss dann auch nochmal genauer unterscheiden zwischen Detransitioning und Leuten, die sie, ich sag jetzt mal, oder andersrum, ich unterscheide, und nicht nur ich, sondern auch die andere unterscheiden zwischen Leuten, die abbrechen, bereuen, und Leuten, die detransitionieren. Das heißt, Abbrecher sind Leute, die noch relativ, was die Maßnahmen sind, am Anfang stehen, also heißt Outing, vielleicht gerade frisch Hormontherapie eingeleitet. So, und wenn die jetzt am Punkt sagen, das ist doch nicht das Richtige für mich, ich verfolge den Weg nicht weiter, das ist, würde ich als Abbruch werten. So, bereuen geht nicht automatisch damit einher, dass man detransitioniert. Bereuen kann man auch einzelne Schritte, wo man zum Beispiel ein oder andere OP sagt, oh, das habe ich mir doch anders vorgestellt, habe ich hier lauter Probleme, das hätte ich mal lieber nicht gemacht, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber diese Leute können trotzdem noch die Entscheidung treffen, ich bleibe jetzt in dem Sinne trotzdem, oder ich lebe trotzdem weiter als Transfrau oder Transmann oder so. Ne? So, Detransitioning ist ja dann ich will sozusagen wieder meinem biologischen Geschlecht entsprechend leben, so, ne?
Und je weiter du sozusagen in die Transition oder in der Transition fortgeschritten bist, du hast ja gesagt, du hast das Ganze auch operativ oder mit operativen Eingriffen anpassen lassen. Je weiter ich fortgeschritten bin, desto schwieriger wird es natürlich wieder zu detransitionieren, oder?
Genau, ja, was weg ist, ist weg. Eine also entfernte Gebärmutter und Eierstöcke, das kannst du nicht einfach wieder einsetzen. So. Und ein Brustaufbau nach einer Mastektomie wird immer etwas anderes sein als die natürlich gewachsene Brust. Das muss man einfach auch so genau von Und wenn man sogar auch eine Genitalangleichung vollzogen hat, es wird halt nicht wieder dasselbe wie vorher werden.
Auf jeden Fall, ja, klar. Ja. Also, so wie du sagst, glaube ich, trifft es ganz gut. Was weg ist, ist weg. Da lässt sich nichts mit irgendwie einfach so zurückholen. Da bräuchte man dann wahrscheinlich irgendwann die irgendwelche genetische Maßnahmen, die dann wieder Hoden wachsen lassen können oder den Eierstock wachsen lassen können oder. Aber an dem Zeitpunkt oder so weit sind wir ja noch nicht. Okay. Wie ist das denn momentan in Deutschland geregelt? Also du kannst nicht einfach so, wie viele Schritte muss ich denn aktuell durchlaufen, um so eine OP tatsächlich durchführen zu lassen? Bei Hormontherapie und OP sind ja nochmal zwei unterschiedliche Eingriffe.
Ja, also im Grunde genommen ist, also mit der, sagen wir es mal so, wenn man, also in Deutschland war, ist es eigentlich jetzt, aber bis vor kurzem war das noch besser gesichert, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen, wenn die, sagen wir mal, die Indikationen Transsexualismus und Leidensdruck, wenn das gegeben ist, und dass sie dann auch die Kosten für die Maßnahmen übernehmen. So. Und für die gesetzlichen Krankenversicherungen ist ja der medizinische Dienst der Krankenkassen das, ich sag mal, die Instanz, die nicht nur bei im Fall von Transleuten, sondern von allen anderen ja auch prüft, ob die indizierten Maßnahmen sozusagen aus versicherungsrechtlicher und medizinischer Sicht angemessen sind. So. Und dieser medizinische Dienst der Krankenkassen hat jetzt auch speziell für das für Trans auch sogenannte Begutachtungsrichtlinien erstellt, wo sozusagen dann auch festgelegt ist, was gegeben sein muss, damit einerseits der medizinische Dienst anerkennt, dass die Diagnose, Diagnostik entsprechend den Vorgaben erfüllt ist, aber auch so eine bestimmte, also Anzahl an Therapiesitzungen, Dauer, und von welchen Ärzten entsprechende, ich sag mal, Indikationsstellungen zu erfolgen haben. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel, also jetzt für Transmänner sind die OP-Möglichkeiten oder das, was machbar ist, einmal die Mastektomie, das heißt die Entfernung der weiblichen Brust und die sozusagen optische Angleichung der Brust an ein männliches Erscheinungsbild. Dann die Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcke. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, sogenannte Phalloplastik, das heißt Penisaufbau, machen zu lassen. So. Eine kleinere Variante wäre der also sogenannte Clitpen, Klitorispenoid, wo dann sozusagen mit der dann auch unter der Hormontherapie gewachsenen Klitoris eine penisähnliche Optik dann gemacht wird. So. Das sind so die Möglichkeiten. Und jeden dieser Schritte würde man einerseits von seinem Therapeuten, der Begleittherapie, eine Indikation haben, dass es aus therapeutischer Sicht empfohlen ist. Dann würde man aber auch von den jeweiligen OP-Ärzten auch einerseits Nachweis über das Aufklärungsgespräch, plus aber auch, dass auch aus deren Sicht das Ganze indiziert ist. So. Das, also ganzen Unterlagen, würde man an den medizinischen Dienst schicken und auch der prüft, ja, ist das denn so, also sollte die Krankenkasse das bezahlen, ist das, ne, angemessen und in einigen Fällen würde man auch ein persönliches Gespräch noch mit dem medizinischen Dienst führen. So.
Okay, crazy. Das ist ja schon ein ganzes Prozedere. Und da gibt es auch ganz viel Kritik daran. Ist die Kritik, also aus deiner Sicht, ist die Kritik gerechtfertigt, dass es so ein langes Prozedere ist? Also es war jetzt auch nichts dabei, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, nee, könnte man weglassen, weil so wie du ja auch gerade bei der Hormontherapie gesagt hast, können schon Dinge auftreten, die vielleicht unerwünscht sind und dementsprechend sollte da durchaus eine tiefgehende Aufklärung stattfinden. Deshalb Frage an dich, ist es zu, oder wie siehst du das Thema?
Naja, sagen wir es mal so. Ich weiß, dass ich jetzt etwas sehr Unpopuläres sage, aber die Krankenkassen sind ja nicht nur dafür da, uns Transleuten die Sachen zu bezahlen, sind ja auch für alle anderen Versicherten in Deutschland da. Und familiär habe ich das zum Beispiel bei meinem Vater hinter mir, der in den letzten, seinen letzten Lebensjahren Pflegefall war. Und was auch da an Aufwand und Nachweisen erforderlich ist, damit jemand nicht nur den richtigen Pflegegrad bekommt, sondern auch noch die dringend benötigten Leistungen. Da muss ich sagen, lutschen die Anträge bei Trans irgendwie besser, wenn alle Unterlagen vollständig sind. So, das ist meine persönliche Erfahrung, auch das, was man von anderen dann, also von anderen Transleuten dann so mitverfolgt hat im Vergleich zu vielen Pflegeratanträgen. Und man muss eben dann, also man muss eben auch sagen, dass die, also dass die Krankenkassen ja schon verpflichtet sind zu schauen, dass die sowohl die versicherten Mittel als auch die medizinischen Leistungen, dass die nicht, ich sage jetzt mal, unsachgemäß eingesetzt werden. Also es ist im Grundsatz so schon berechtigt, hier an der Stelle zu schauen, ist diese und jene Maßnahme denn angemessen, gerechtfertigt, weil man muss es ja auch sagen, von außen betrachtet, sind das ja Eingriffe an einem gesunden Körper. So.
Und der ärztliche Grundsatz heißt ja auch zuallererst nicht schaden, ne?
Genau. Und deswegen finde ich das im Grundsatz vollkommen in, also vollkommen in Ordnung. Was ich aber jetzt unabhängig von Trans denke, auch, also auch gerade vor dem Hintergrund von Pflegegrad, also ne, Pflegeversicherung, dass man generell bei Beantragungsprozessen schon schauen könnte, inwieweit können sie auch versichertenfreundlicher gestaltet werden, auch im Sinne von, dass Versicherte leichter verstehen, was muss ich jetzt wann und wie einreichen und dass sie auch eine zügige Entscheidung bekommen, also dass sie dann wissen, woran sie sind.
Ja, das ist die Bürokratie, das Bürokratiemonster, das wir da in Deutschland aufgebaut haben, irgendwo über alle Bereiche hinweg. Ja, okay. Um deine Geschichte vielleicht so ein bisschen abzurunden, Till, wie war denn die Wahrnehmung? Also wir sind jetzt ja an dem Punkt angekommen, dass du die Transition vollkommen durchgeführt hast, inklusive Operation und so weiter. Wie war das Verhältnis zu deiner Familie? Weil ich glaube, dass das schon ein großer Punkt auch für viele Leute ist, die dann vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind wie du. Wie geht meine Familie damit um? Und jetzt hast du gesagt, du bist in einer ländlichen Region aufgewachsen. Ich glaube schon, dass es da, dass die Uhren da einfach nochmal anders laufen, auch als es vielleicht in einer Großstadt wie Berlin dann der Fall sein könnte. Wie sind deine Eltern damit umgegangen, beziehungsweise wie bist du mit deinen Eltern umgegangen? Wie habt ihr das geregelt?
Naja, also ich bin ja dann auch erstmal von nach dem Abitur von zu Hause weg und habe studiert. Und während ich dann auf Distanz war, habe ich mich geoutet und wir brauchten, also obwohl sozusagen meine Eltern erstmal auch so einen Moment hatten von, ach, okay, deshalb war einiges oder vieles so schwierig oder anders oder so, brauchten sie doch doch mal so eine gewisse Zeit, sich dann daran zu gewöhnen. Aber wir haben halt nie den Kontakt abreißen lassen. So. Und es war, stand nie außer Frage, dass ich da jetzt nicht mehr ihr Kind wäre oder so. Na? Und sondern das, es war aber auch eine Umstellung, so.
Ja. Würdest du sagen, ist es wahrscheinlich eine blöde Frage. Die Frage rührt so ein bisschen daher, Till. In den USA soll es jetzt wohl oder soll es wohl in Zukunft erlaubt sein, dass Eltern oder dass Schulen die Eltern gar nicht mehr unbedingt darüber informieren müssten, wenn sich Schüler in der Schule sozusagen als trans outen. Und da wäre jetzt also die Frage, die daran anknüpft, Till, ist, wie wichtig war es für dich, mit deinen Eltern darüber zu sprechen und vielleicht auch die Bestätigung zu bekommen, okay, ich bin trotzdem nach wie vor das Kind meiner Eltern.
Natürlich war es schon sehr wichtig, dass man, ne, also dass die Eltern einen nicht verstoßen, weil das ist natürlich ja auch immer vielleicht auch eine Angst. Also selbst wenn man weiß, okay, meine Eltern werden doch wohl nicht so schlimm sein, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das heißt, du weißt es immer erst dann, wenn du es tatsächlich getan hast, also wenn du dich geoutet hast, wenn du die Reaktion erlebt hast. Und das ist ja übrigens auch für schwule und lesbische Menschen ja auch immer erstmal ein riesiger Schritt, ne? Also ich glaube, dieser Moment, diesen angstbesetzten Moment, ja, den wird man leider nie so ganz los. Na, wie gesagt, es ist für mich wichtig gewesen, zu wissen, okay, die Eltern bleiben an meiner Seite, die brauchen halt bloß nochmal selber ihren Moment Zeit. So. Und
Ja. War ja für dich auch ein Prozess, ne? Also
genau,
klar,
natürlich.
ja, nachvollziehbar, stimmt.
Aber was jetzt speziell du gerade von den USA gesagt hast,
Ja.
ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur geplant, es ist ja in vielen Schulen schon so, dass das von den Schulen selbst als Richtlinien gegeben wurde, so zu handeln. Und von den, ich sage jetzt mal, Interessenverbänden von LGBTs ist das ja auch, wurde es ja auch aktiv so empfohlen, so zu verfahren. Aber genau deshalb gibt es ja dann nun gerade in den USA auch solche Kontroversen, weil, also ich halte es tatsächlich für falsch, wenn Schulen nicht nur das aktiv vor den Eltern verheimlichen bei Minderjährigen, sondern wenn sie dann auch noch Schritte ermöglichen, wie zum Beispiel die, also das Kind in der Schule nach der gewünschten Geschlechtsidentität behandeln, ohne mit den Eltern darüber zu sprechen oder das Kind dann auch an Ärzte, Behandlungsstellen und so weiter weiterreichen, auch ohne Wissen der Eltern. Denn die Schulen kennen ja vielleicht nicht das ganze Bild und da waren schon mehrere Eltern verzweifelt gewesen, die keine Chance hatten zu erläutern, ja, wir haben hier gerade eine schwierige Phase, weil wir auch eine ungeklärte Autismusdiagnose haben, weil wir gerade eine schwierige Familiensituation aufgrund von Scheidung haben, ne, weil dies, weil das. Da gibt es dann keine Möglichkeit, das nochmal ein bisschen in dem Sinne aufzufangen, um zu schauen, okay, ist es jetzt trans oder sind bestimmte Dinge eine Reaktion auf die schwierige Situation oder aufgrund von anderen, sag mal, wie nennt man es ja heute, neurotypisch oder neurodiversen
Ja.
Gründen oder so. Oder
Ja,
aber
ja.
auch anderen lebenden psychischen Erkrankungen, leider auch. Ja, also all das wird dann gar nicht mehr betrachtet, so.
Weiß, du kannst jetzt nicht für die LGBTQ-Community sprechen, aber wieso wird das, also für mich ist das auch vollkommen logisch, das eben nicht vor den Eltern zu verheimlichen, sondern wenn dann die Eltern mit einzubinden und zu sagen, Schatz, ja, wir haben festgestellt, dass XY, damit ihr Bescheid wisst, unsere Erfahrung hat gezeigt, damit so und so umzugehen ist am besten, wir wollen ja alles Beste für dein Kind und so weiter und so fort. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen in meiner rosaroten Blase, aber ich könnte mir vorstellen, dass das das bessere Vorgehen ist. Aber wieso geht die LGBTQ-Community dann her und befürwortet das oder schlägt sowas dann sogar vor, was ja, also es kann man sich ja ausmalen, dass ich damit auf Widerstand treffe und dass das vielleicht sogar negative Auswirkungen auf meine Community dann hat.
Ja, also ich denke, für einige ist es natürlich auch so, dass es tatsächlich Eltern gibt, die kategorisch Homosexualität, aber auch Trans ablehnen, weil aus religiösen Gründen, aus politischen Gründen, whatever. Und mit diesen Eltern dann überhaupt keine, wie auch immer, gütliche Übereinkunft in dem Sinne zu erzielen wäre, ja, okay, ihr werdet jetzt nicht auf den grünen Zweig kommen, aber gib deinem Kind den Raum, dass es seinen eigenen Weg, seine eigene Entwicklung machen kann. Sondern wenn man dann auch sogar damit rechnen müsste, dass die Eltern dann aktiv alles versuchen würden, dass ihr Kind so ist, wie sie es sich wünschen. Das ist das eine, das gibt es leider. Und das andere ist aber, glaube ich, auch, dass das gerade in Bezug auf Trans etwas gibt, also Bestrebungen gibt, oder andersrum, die also gerade auch Trans-Community, viele in der Trans-Community fühlen sich von dem Gedanken schwer gekränkt, wenn Trans als etwas Krankhaftes verstanden wird, so. Und sobald man aber Geschlechtsdysphorie und Trans mit anderen Dingen in Verbindung bringt, im Sinne von, man muss abklären, ob vielleicht nicht doch eine psychische Erkrankung oder irgendwas anderes ist, aber nicht trans, weshalb man hier lieber keine Geschlechtsangleichung empfehlen sollte. Und das ist ein Schritt zu viel in Richtung, das wird als Pathologisierung empfunden. Und Selbstbestimmung ist eben jemand in der geäußerten Identität von Beginn an, ohne Wenn und Aber, zu akzeptieren und auch zu bestärken. Ich kann verstehen, wo es herkommt, aber von dem her, wie ich meinen eigenen Weg zurückblicke, aber auch, wie ich dann viele andere kennengelernt habe, muss ich halt sagen, wird das der großen Verantwortung oder überhaupt diesen großen Veränderungen, wie tiefgreifend das ist, wird das nicht gerecht.
Ja. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, kann man auch diskutieren oder muss man vielleicht sogar diskutieren, was ist denn Identität eigentlich und was ist alles Teil meiner Identität? Weil, also man spricht ja von Transidentität und jetzt kannst du mich gleich berichtigen, ob das vielleicht ein schlechter Vergleich ist. Ich sage ihn jetzt trotzdem. Ich habe einen Vergleich gehört, wo es hieß, ist denn eine magersüchtige Frau wirklich zu dünn? Weil Teil einer magersüchtigen Frau oder eines magersüchtigen Mannes ist ja egal. Teil der Identität ist ja, ich bin zu dünn. Aber es würde dieser Person ja nicht helfen zu sagen, ja, das stimmt, du bist zu dünn, sondern es würde der Person ja andere Dinge helfen, die sie dann wieder gesunden lassen, um nicht mehr magersüchtig zu sein.
Ja,
Weißt du, was ich
das bei
sagen
den
will?
Magersüchtigen ist ja eher, dass sie sich zu dick empfinden, obwohl sie das ja de facto nicht sind. Und
Genau.
da dieses Diskrepanz zwischen sozusagen
Ich habe es gerade falsch schon gesagt, ne? Ja, sorry.
dem Äußeren und der Realität, ja, das ist tatsächlich sehr, ich sag mal, sehr kontrovers und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du das so bringst, dass du sicherlich auch böse Kommentare erhalten würdest, aber ich sag mal so, da steckt schon ein gewisses, ja, etwas dran, wo ich sage, ja, letzten Endes strebe auch ich oder habe auch ich einen, sag mal, verhältnismäßig gesunden Körper, irreversible Eingriffe vornehmen lassen mit unbekannten Langzeitfolgen. Und deswegen sind das eben auch Dinge, die sehr, sehr gut abgewogen werden müssen. So.
Ja.
Na, wobei man immer noch, oder wobei ich sagen würde, im Unterschied zu, also mal Transitionen, Geschlechtsangleichung, sobald man sich in eine ärztliche Betreuung, die da, sag mal, Ahnung von hat, begibt, wäre man ja auf einem Weg, wo ich persönlich sage, das kann man immer noch als Risikoreduzierung betrachten.
Ja, auf jeden Fall. Also, man könnte jetzt argumentieren, was schon die WHO hat, glaube ich, 2022 festgestellt, wenn sich jemand als trans identifiziert, dass es keine psychische Störung mehr ist. In Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht, ist, glaube ich, sozusagen noch nicht der Haken dran, aber da kennst du dich besser aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, die WHO hat doch gesagt, es ist keine psychische Erkrankung mehr. Ja, Aber das muss ja auch irgendwie festgestellt werden, so wie du gerade sagst, dass es nichts anderes ist. Also ich will einfach nochmal in die gleiche Kerbe so ein Stück weit schlagen, wie das, was du gerade nochmal erwähnt hattest.
Also zur WHO, du meinst ja sicherlich dieses Klassifikationssystem für Erkrankungen und gesundheitsbezogene Dinge. Da ist es, also Trans heißt jetzt nicht mehr dann Transsexualismus, Zerstörung der Geschlechtsidentität, sondern in einem neuen Kapitel, glaube ich, Geschlechtsinkongruenz. So. Und dieses
Okay,
neue
was heißt das?
Kapitel, genau, also das Geschlechtsinkongruenz ist quasi eine Differenz zwischen Körper und Identität. So. Und dieses neue Kapitel heißt, glaube ich, mit der sexuellen Gesundheit zusammenhängende Zustände. Und das Kapitel wurde extra auch dafür geschaffen, um einen neuen Platz für, ich sag mal, Trans zu finden. Und dieser Umzug wird von Aktivisten auch durchaus als Erfolg in dem Sinne betrachtet, weil sie eben, wie du sagtest, nicht mehr als psychische Erkrankung gefasst werden. Aber ich habe da mal in dieses Kapitel geschaut und da waren auch alle möglichen, ich sage jetzt mal, Paraphilien drin, also was man so unter Fetische, ja, so, dann denke ich mir so, naja, ob jetzt diese neue Nachbarschaft so viel entstigmatisierender ist, das muss sich auch erst noch zeigen. Und ich würde jetzt auch, ich persönlich habe mich auch nie ernsthaft an der einen Gruppierung unter psychische Erkrankungen gestört, Störung gestört, weil an sich, also weil ich an sich der Meinung bin, dass weder psychische Störung noch irgendwie etwas anderes stigmatisiert sein sollten. So.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz, darüber nachzudenken. Ja, ist richtig.
Deswegen, für mich war, oder für mich ist am Ende nur relevant gewesen, okay, hier hat sich in der, ich sage jetzt mal, Medizin, Psychotherapie, Ansätze etabliert, wo man unter bestimmten Bedingungen tatsächlich Geschlechtsangleichung ermöglicht. Und es dann auch tatsächlich möglich ist, aufgrund dieser, sag jetzt mal, mit diesen Rahmenbedingungen ein verhältnismäßig gutes Leben zu führen. So.
Ja. Wieso glaubst du, ist dieses Thema, weil es passiert ja jetzt gerade ganz, ganz, ganz viel um dieses Thema herum. Wir haben den Pride Month. Ich glaube, man sieht so viele Regenbogenflaggen wie nie zuvor. Wieso ist das Thema in den letzten Jahren so besonders präsent geworden?
Ja, also ich glaube, da hat sich jetzt auch nochmal, ich würde behaupten, seit ungefähr 10 Jahren doch etwas in dem Sinne auch verändert, gerade auch über Social Media und gerade auch nochmal über jüngere Leute, die, glaube ich, nochmal ganz anders mit Sexualität, Geschlechtsidentität umgegangen sind. Wenn man es positiv formulieren möchte, würde ich sagen, ein Stück weit auch kreativer. Das heißt, es gibt ja nicht nur die Regenbogenflagge, sondern inzwischen auch ganz viele andere bunte Flaggen. Und mit sehr, ja, teilweise noch eher irritierenden Identitätsbegriffen, wo man nicht so richtig versteht, was das jetzt bedeuten soll.
Was denn zum Beispiel?
Also Non-Binary, Nicht-Binarität, zum Beispiel ein großer Begriff, wo ich schon so viele Definitionsversuche gesehen habe, aber letzten Endes waren alle so gestrickt, dass es letztlich darauf hinausgelaufen ist, hier ist eine große Weigerung, irgendetwas ansatzweise konsistent definieren zu wollen. So.
Also es konnte keiner definieren quasi, oder?
Es wollte keiner
Es
definieren.
wollte keiner definieren.
Das
Okay.
gehört meines Erachtens zu diesem Begriff, diesem Konzept. Und wir Selbstverständnis der Leute dazu, dass sie Definitionen eigentlich ablehnen. Also. Und das spiegelt sich dann auch in diesen Begriffen wider, die dann so in die Öffentlichkeit getragen werden, gerade auch nochmal über Social Media sich dann nochmal besonders verbreiten. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ihrer Aktivismus dann ja auch ein Stück weit Erfolg hatte, aus der Politik durchzudringen, dass da Anliegen auch aufgegriffen werden, auch Beratungsarbeit, Aufklärungsarbeit ja auch finanziell gefördert wird. Und dementsprechend können dann Themen natürlich auch sichtbarer werden.
Okay, verstehe. Also weil es einfach staatlich sozusagen gefördert wird und damit die finanziellen Mittel vorhanden waren, um dem Ganzen mehr Reichweite zu verleihen. Weil sich Leute dann vielleicht auch Vollzeit darum kümmern konnten, um dieses Thema.
Zum einen das und zum anderen natürlich auch mit neuen Medien, also sozialen Medienplattformen, ja, nochmal ganz andere Verbreitungsmöglichkeiten geschaffen worden.
Ja, stimmt. Jetzt, also wenn man so ein bisschen zuhört, gibt es ja schon immer wieder Beschwerden. Und du hast ja selber auch gerade schon gesagt, dass du vielleicht für das ein oder andere nicht angefeindet, aber dass manche Leute Dinge vielleicht auch anders sehen als du, die bestimmte Dinge einfach negativ sehen, wie sie in Deutschland zum Beispiel sind oder wie natürlich auch weltweit sind, aber lass uns mal vielleicht auf Deutschland beschränken, dass in Deutschland noch ganz viel transfeindlich ist und ich habe so das Gefühl, gesellschaftlich läuft man immer so ein bisschen auf Zehenspitzen, um ja nichts falsch zu machen. Und meine Frage jetzt an dich, wie viel von dem Verhalten, dass es der Trans-Community sozusagen schlecht geht, wie viel davon ist Opfermentalität und wie viel davon ist tatsächlich beschissen, gerade in Deutschland, Europa oder der Welt?
Ja, also, ja, das ist nicht, ich würde sagen, nicht einfach zu beantworten. Ich ganz persönlich habe eigentlich gesagt, dass wir in Deutschland ganz gute Bedingungen hatten. Also einmal natürlich mit der, dass es überhaupt Rahmenbedingungen gegeben hat, mit denen die gesetzlichen Krankenversicherungen bei nachgewiesener Transsexualität geschlechtsangleichende Maßnahmen übernommen hat und auch, dass es mit dem transsexuellen Gesetz überhaupt eine legale Möglichkeit gibt, Vornamen und Geschlechtseintrag anpassen zu lassen. Wenn natürlich auch man sagen kann, ja, ist der Aufwand mit den zwei Gutachten und dem Verfahren beim Amtsgericht, ist das so verhältnismäßig oder nicht? Darüber kann man ja diskutieren, aber es gibt auch Länder, wo es gar keine legale Möglichkeit gibt, überhaupt seine Papiere, seine offiziellen Dokumente anpassen la zu lassen. Und das hat natürlich dann Konsequenzen, dass du dann eine deutliche Abweichung zwischen den Dokumenten und deinem Äußeren hast. Und das wird dann immer eine Rolle spielen, wenn man sich um Stellen bewirbt, wenn man Verträge abschließen will, ne? Also sobald man offenlegt, dass es diese Diskrepanz gibt. So. Und das kann man natürlich vermeiden, indem es so eine legale Möglichkeit gibt, hier sozusagen das miteinander einzubringen. So. Und ich finde, wie gesagt, dass da Deutschland ausnehmend gute Bedingungen geboten hat, auch nochmal zusätzlich jenseits von diesen transspezifischen Regelungen haben wir auch anderweitig eine sehr vorteilhafte soziale Absicherung, sodass man, also während in anderen Ländern es ja nicht sowas wie Sozialhilfe oder überhaupt etwas gibt, und man dann auch gezwungen wird, zum Beispiel Prostitution nachzugehen oder anderweitig auf Straße landet. Das Risiko ist hier in Deutschland ja ungleich geringer durch diese Bedingungen.
Ja.
Und das ist etwas, was ich persönlich immer als sehr positiv empfunden habe. Und genau, und wie gesagt, in anderen Ländern gibt es teilweise überhaupt keine Regelung. Es gibt auch keine gute medizinische Versorgung. Ich glaube aber, dass gerade in also Deutschland ist das einzigste Land, wo, sag mal, Transitionen legal sind. Es gibt auch viele andere. Ich glaube aber, dass mit dem Bestreben, oder sagen wir mal so, ich fange mal andersrum an. Zunächst mal konnten wir so, als Trans überhaupt erst anfing, ein Thema zu werden, ne, also noch im 20. Jahrhundert, war es ja überhaupt erstmal so, okay, da ist etwas ein Problem, Menschen leiden und die Medizin kann ein Angebot machen. So, ne? Und das dann erst etablieren. Später war es dann ja so, wie du ja auch sagtest, oder was du ja auch schon gesagt hast, dass ja schon als Zumutung empfunden wird und auch als jetzt, es wird auch so bezeichnet von Aktivisten als Menschenrechtsverletzung, wenn zum Beispiel die medizinischen Behandlungsschritte an Auflagen geknüpft werden, ne, solche Geschichten. Und ich glaube, dass man sich damit, dass man diese Richtung eingeschlagen ist, glaube ich, dass man sich keinen Gefallen getan hat, denn jetzt haben wir so eine Situation, wo wir zum einen sehen, was in Ländern passiert, die das dann deutlich oder die deutlich liberaler gewesen sind. In den USA hat man zum Beispiel da sehr dem aktivistischen Modell auch Rechnung getragen lange. Und dass da jetzt diese Republikaner mit auch mit rigiden Gesetzen und gerade bei Minderjährigen jetzt damit auch so Stimmung machen können, hat eben auch damit zu tun, dass da tatsächlich Leute durch Therapien geschädigt wurden, die vorher nicht gut genug abgewogen wurden, aus ideologischen Gründen. Na, so. Und darüber, dass man über diese ganzen Sachen nicht differenziert sprechen konnte oder dass halt Aktivisten in den letzten Jahren ganz oft unter sehr rabiat, auch gerade online, überhaupt in diese Diskussion reingegrätscht sind und alles als menschenrechtsfeindlich oder auch alles, was nicht passte, als rechts bis rechtsextrem oder na, entsprechend versucht haben zu beschmieren. Und gleichzeitig aber von Leuten gefordert haben, ihre Sicht zu übernehmen, hat sich da etwas an Widerstand und Abwehr aufgebaut, was nicht hätte sein müssen, finde ich.
Ja, also das heißt, durch diesen Aktivismus und dadurch, dass also für mich ist es teilweise auch so rübergekommen, durch dieses Oberlehrerhafte sozusagen, ist man vielen Leuten irgendwo auf dem Schlips getreten und damit, wie heißt es so schön, Druck erzeugt Gegendruck. Damit ist dann extrem viel Gegendruck erzeugt worden, der vorher vielleicht gar nicht unbedingt da war. Du hast auch gerade eben noch in der Vergangenheitsform gesprochen, Till, weil du gesagt hast, in Deutschland hatten wir es eigentlich gut. Beziehst du das auch darauf, dass sich da inzwischen was verändert hat oder?
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber letztes Jahr, meine ich, das im Herbst, hat das Bundessozialgericht ein Urteil gesprochen. Und zwar ging es da um eine Person, eine biologisch weibliche Person, die sich als nicht-binär und binary definiert. Und dazu, und diese Person wollte ihre ich glaube, für eine Mastektomie, wollte die Mastektomie bezahlt bekommen bei der Krankenkasse. So, muss man dazu wissen, dass die Krankenkasse in ihren sagen wir, Gutachtungsleitlinien nur die also ich sag mal Transsexualität im sag mal älteren Sinne, also wo es entweder von Frau zu Mann oder von Mann zu Frau geht, anerkennt. Weil bei Non-Binary, also Nicht-Binarität, hatte ich ja vorher angedeutet, dass sich da jeglicher konsistenter Definition ja auch verweigert wird. So bei Nicht-Binarität kannst du keinen Regelzustand definieren, woran eine Angleichung erfolgen soll. So, und das ist für die Krankenkasse, die Krankenkassen, und da haben auch eben Gerichte, also Rechtsprechung der Krankenkasse recht gegeben, dafür ist die Krankenversicherung nicht zuständig. Das läuft dann unter individuelle Schönheitskosmetik-OPs, so. Weil die Krankenkassen, das Gesundheitssystem ist so, man definiert einen regelwidrigen Zustand und für diesen Zustand ist dann die Krankenversicherung zuständig. Das ist so, und das ist etwas, was Aktivisten und aber auch viele nicht-binäre Menschen nicht akzeptieren. Und eine Person ist eben bis zum Bundessozialgericht gegangen und diese Person hat argumentiert, dass es ja auch in Deutschland neue medizinische Leitlinien für Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie gibt für Erwachsene, die auch eben Nicht-Binarität mit einschließen und dass bestimmte Formen von Diagnosen, die gar nicht zur Voraussetzung gehören sollten, sondern die Entscheidung für OPs vor allem ja im Konsensverfahren zwischen Patient und Therapeut geschehen. Und so da hat das Bundessozialgericht entschieden, das hier ist eine neue Form der, ich sag mal, Diagnostik oder wie auch immer. Das ist so mit unseren Grundsätzen nicht abgedeckt. Hier muss erstmal das Gremium, der gemeinsame Bundesausschuss, also der gemeinsame Bundesausschuss prüft alle möglichen Heilmethoden etc. pp., ob das die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen sollte, bezahlen muss. So. Ob sie dann aufgenommen werden sollen in den Leistungskatalog. Und das Bundessozialgericht hat sozusagen dann, das Urteil geht dahin, dass dieser gemeinsame Bundesausschuss das doch jetzt erstmal sich anschauen sollte, ob denn dafür weiterhin die Kosten übernommen werden sollen. Das Gericht hat aber auch gesagt, dass bereits begonnene Behandlungen im Sinne von Geschlechtsangleichung, also auch Leute, die gerade Psychotherapie begonnen haben, so, dass das doch alles unter Bestandsschutz gestellt werden möge, dass die Leute dann trotzdem nach den bisherigen Regelungen ihre Eingriffe bekommen können. So. Aber das, was vorher, also in den 80ern, eben auch durch ein Bundessozialgerichtsurteil praktisch erstmal überhaupt gesichert wurde, dass bei nachgewiesenem Leidensdruck die Krankenkassen für unsere Behandlung aufzukommen hat, das hat ja jetzt einen Knacks gekriegt. So, deswegen. Und ich fasse mir da nur und ich persönlich muss halt an der Stelle sagen, dass ich mir da nur irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, weil ich glaube, dass Aktivisten und auch die klagende Person, aber auch die Anwälte dieser Person, sich wahrscheinlich nie in der Tiefe mit der gesetzlichen Krankenkasse beschäftigt haben, also wie sie aufgebaut ist, nach welchen Prinzipien sie funktioniert. Und ich sage auch mal ganz, vielleicht mal so ganz platt, meine Güte, also mir wurde auch gesagt, dass die klagende Person eine vermännlichende Hormontherapie gemacht hat und dass alle sie, wenn sie die Person für einen Transmann halten würden, wo ich mir gedacht habe, ja, liebe Güte, diese Krankenversicherung ist nicht für ganz persönliche, individuelle Ausgestaltung zuständig. Wird es ja als, ich sag mal, wenn du einen Leidensdruck hast, hättest du das als Transmann nehmen können. Ob du dich dann individuell als nicht-binär verstehst oder so, wen interessiert das denn hinterher? Aber ja, das ist. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, okay, wenn ich nicht definieren kann, was ein regelwidriger Zustand ist, dann sollte man natürlich auch schon sehen, dass die deutsche gesetzliche Krankenversicherung auf dem Solidarprinzip basiert und eben auch andere Leute auch mit gutem Recht fragen können, ja, wenn dieser Mensch jetzt so damit um die Ecke kommt, Nicht-Binarität und will alles so nach Wunschprinzip haben. Warum bekomme ich meine Brille dann nicht, die ich eigentlich brauche? Oder auch Frauen mit Lipödem, sagt die Lipödem was?
Nee, was ist das?
Also, ich würde sagen, Fettablagerungen sind, ist halt sehr, sagen wir, entstellend, sehr unschön und müsste dann auch oft, also kann oft dann nur kosmetisch behoben werden, also OP behoben werden. Aber viele müssen regelrecht darum kämpfen, überhaupt was bezahlt zu bekommen, wenn sie es denn überhaupt bezahlt bekommen. Und dann doch dann selber die Kosten tragen müssen, wenn sie das können. Und ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr sehr schwierig, dass man das nicht gesehen hat, bevor man das so weit zum Bundessozialgericht gegangen ist.
Ja. Ja, zumal ja auch ganz viel über gesellschaftliche Akzeptanz geht, ne? Also wenn jetzt das, was du auch gerade sagst, wenn da könnte ja jetzt dann auf einmal jeder daherkommen, so wie das Beispiel mit der Brille, das du genannt hast. Es geht ja auch darum zu sagen, dass ich mich in einer Gesellschaft einfügen möchte und da ein Geben und ein Nehmen entsteht, das für alle nachvollziehbar ist. Und das Gefühl, oder das, was du gerade beschreibst, das Gefühl habe ich auch manchmal, dass man so übers Ziel hinausschießt und damit der ganzen Sache, die ja eigentlich einen guten Kern hat, der ganzen Sache schadet, weil man übers Ziel hinausschießt. Also, das, was ich auch vorhin gesagt habe in den USA. Ich meine, was ja jetzt möglich ist in Deutschland ist, dass wir Ich glaube, einmal im Jahr kann man sein Geschlecht und seinen Vornamen anpassen lassen.
Ja, das ist ja noch alles gar nicht durch. Jetzt haben wir nach wie vor,
Also.
ne, also nach wie vor ist das Transsexuellengesetz in Kraft, also das TSG. Und das beim TSG ist es eben so, dass du beim Amtsgericht, also nicht jedes Amtsgericht ist dafür zuständig. Das wird in Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt, aber viele Bundesländer haben dann in ihrem, ne, in ihren Gerichtsbezirken so Amtsgerichte festgelegt, die dann TSG-Verfahren annehmen und bearbeiten. Für mich, ich habe damals dann auch noch bei der Antragstellung in Göttingen gewohnt. Aber für mich war es tatsächlich Göttingen und weiter nördlich in Niedersachsen wäre das dann zum Beispiel glaub, Oldenburg oder auch sogar Celle. Na, muss man halt dann mal schauen und sich erkundigen. In Hessen ist auch nochmal anders geregelt und so, in Westfalen. Genau, und jeweils stellt man dort dann einen Antrag, dass man nach TSG seinen vielleicht seinen Vornamen ändern lassen will und dann eröffnet das Gericht dieses Verfahren und beauftragt zwei Sachverständigengutachter. So. Und wenn diese beiden Gutachten dieses sozusagen also positiv, also in deinem Sinne sind, diese Änderung befürworten, dann wird auch der Gerichtsbeschluss entsprechend ausfallen. Und man kann mit diesem Beschluss dann in Behörden gehen oder sonst wo man offizielle Dokumente ändern lassen muss und das geltend machen. So. Das ist nach wie vor das, also das Verfahren, wie es jetzt läuft. Was du meinst, ist das Selbstbestimmungsgesetz. Und da ist Stand jetzt, dass noch die zweite und dritte Lesung im Parlament aussteht.
Ah, okay, ich dachte, es ist schon durch. Okay.
Nein, das steht noch aus. Bevor das nicht passiert, ist dieses Gesetz nicht durch.
Ja, okay. Alles klar, also dann steht das noch aus, aber angenommen, das würde kommen, dann ist ja da auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt passiert, wobei man natürlich auch die Frage stellen kann, warum das einmal im Jahr geändert werden kann, aber. Ich bin jemand, ich finde, jeder soll machen können, was er will, solange niemandem anders irgendwie was aufzwingt oder irgendwie unangenehm auf den Keks geht. Und was ich in den USA oder was man in den USA, das, was wir vorhin besprochen hatten, dass die Eltern zum Beispiel nicht mehr darüber informiert werden sollten, das ist zum Beispiel für mich übers Ziel hinausgeschossen. Also das ist für mich nicht die Leute mitgenommen auf diese Reise, was ja für viele einfach noch was Neues ist, ja. Also ein Thema, mit dem vielleicht jahrelang noch gar keine Berührungspunkte stattgefunden haben. Und da müssen die Leute einfach mitgenommen werden und nicht einfach über die Köpfe hinweg entschieden werden, weil dann entsteht wieder dieser Gegendruck, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe. Das ist so meine Wahrnehmung auf die ganze Sache.
Beim
Und
Selbstbestimmungsgesetz sind wir da übrigens auch an, also haben wir übrigens auch eine ähnliche, ich nenne es mal Tretmine.
okay.
Weil auch das hat ja jetzt ganz, also mehrere, ich sag mal, strittige Punkte. Und ich selber befürworte das tatsächlich so in der Form nicht. Also was ich befürworte, ist eine etwas entbürokratisiertere Form dieser Änderung. Aber was beim Selbstbestimmungsgesetz aus meiner Sicht, aber nicht nur aus meiner Sicht, das Problem ist, dass es überhaupt gar nichts mehr gibt, womit man dann, ich sage jetzt mal, als Nachweis plausibel macht, dass man auch zu der Gruppe gehört, für die dieses Gesetz gedacht ist. So. Das heißt, im Endeffekt, so wie es jetzt geplant ist, könntest auch du auf dein Standesamt hingehen und sagen, so, ich will das. Und dann wäre das eine Formalität, ohne dass jemand dich fragen müsste oder dürfte. Nur sag mal, ich habe jetzt, oder ja, meinen Sie das wirklich ernst? So richtig kommt das bei Ihnen nicht rüber, oder wie man es auch immer thematisieren würde, ne? Warum wollen Sie denn Ihren Personenstand auf weiblich ändern? So. Und das halte ich ja für ein Problem. Und zwar, wenn man dann auch noch hergehen könnte und aufgrund dieses geänderten Personenstands Ansprüche stellen dürfte. Weil wir haben, oder ist, was halt noch nicht passiert ist, dass man hier für das deutsche Gesetz geprüft hat, wo überall, wenn man das Geschlecht erwähnt, wo da überall eigentlich das biologische Geschlecht als Bezugrahmen meint. Diese Rechtsfolgenabschätzung hat man so noch nicht wirklich vorgenommen. Und in Spanien gibt es ja, glaube seit letztem Sommer gibt es da dieses Selbstbestimmungsgesetz. Jetzt haben wir da vor kurzem Schlagzeilen gehabt, dass in dieser spanischen Enklave in Ceuta, das ist ja in der nordafrikanischen Küste, da sollen
Ah.
35 Soldaten sollen für diesen Gesetz Gebrauch gemacht haben, damit sie jetzt in Frauenförderung mehr Geld, schneller befördert, na, also damit sie halt diese Benefits abgreifen können.
Ja, Polizisten waren es, glaube ich, oder?
Soldaten, also jedenfalls, ne, da,
Ja, ist ja wurscht, ja, genau.
weil sie Benefits bekommen haben, haben sie die auch genutzt und vor allen Dingen, weil sie auch andersrum keine Kosten, keine Nachteile haben. So, und Weil ich sag mal so, du wirst auch keine Nachteile haben, wenn erstmal sozial die, ich nenne es mal Akzeptanz ja durchaus erstmal schon in dem Sinne gestiegen ist. Und zum anderen, wenn es zum Beispiel die Ehe für alle gibt, also gleichgeschlechtliche, also auf dem Papier gleichgeschlechtliche Ehen nicht mehr anders behandelt werden als die gewöhnlichen Ehen, so. Und wenn du halt diese Form von Nachteilen gar nicht mehr hast, aber dann eigentlich dein Männerleben im Alltag so weiterleben könntest, nur dann halt aufgrund dieses amtlich geänderten Eintrags nochmal mehr Vorteile kriegst, ja, dann
Dann werden es Leute machen. Ja.
genau, so. Und das muss man sich, und ich persönlich denke, dass der Schaden, der uns dann dadurch entsteht, viel größer ist als der, wenn man eben jetzt im schlimmsten Falle das TSG-Verfahren durchläuft. Weil das ist so, das hat zumindest dann ja auch die Akzeptanz oder bei vielen Akzeptanz bestärkt, dass die Leute, die diese Änderung gemacht haben, dass es auch mehr Anerkennung genossen hat. So. Das, deswegen, ich bin da nicht so, ich hätte zumindest gern irgendeine Form von Lösung, wo man eine Form des Nachweises aufstellt. Und sei es, wenn du halt dann das mit der Transition, ich sag mal, ernst meinst, gehst du eh erstmal zu einem Psychotherapeuten, wenn du eine Integration ausschätzt, beim Standesamt vorlegst, fände ich das auch vollkommen okay. Aber wenigstens da, sowas sollte es sein. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, absolut. Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Und das könnte ja dann natürlich auch ein Einfallstor sein für, weil darüber wird auch viel diskutiert, für solche Themen wie auf welche Toiletten und in welchen Umkleidekabinen und so weiter und so fort darf sich dann umgezogen werden. Weil das, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, wenn ich mich jetzt einfach als Frau oder wenn ich auf meinem Ausweis das W und nicht mehr das M draufstehen habe, also weiblich und nicht mehr männlich draufstehen habe, dann könnte ich auf meinem Ausweis sogar sagen, wieso, ich darf doch in die Damenumkleidekabine oder in die Damentoilette gehen, habe es ja hier sogar auf meinem Ausweis stehen. Und da ist den Frauen auf der Seite dann auch wieder nicht geholfen. Ich weiß
Naja,
aber auch
sie,
nicht.
deswegen regen sie sich ja, oder deswegen gibt es ja da unter einigen Frauen immer auch radikaleren Widerstand und auch so in einer Form Widerstand, wo überhaupt keine Transperson mehr akzeptiert wird. Egal, wie weit sie in ihrer Geschlechtsangleichung, ne, überhaupt ist. Also da, so weit, das ist bei einigen schon gekommen. Also das ist jetzt eine Komplettablehnung mündet. Aber ich muss halt eben auch sagen, auch ein Stück weit machen wir auf meinen eigenen Weg, auf meinen einen Weg zurückgeblickt. Es wird Bereiche geben, die werden wir nicht gesetzlich regeln können, sondern die werden sehr davon abhängig sein, dass man genug, ich nenne es mal soziale Intelligenz, Feingefühl mitbringt, um zu merken, okay, fühlen sich jetzt Leute in meiner Gegenwart unwohl, irritiert? Sollte ich vielleicht nicht doch besser eine andere Toilette benutzen oder jetzt in diesem, ne, so, oder bin ich jetzt tatsächlich schon in einem Punkt meiner Transition, dass ich schon so ein Passing habe, dass eben diese Irritationen nicht mehr da sind. So. Und ich meine, wie gesagt, ich gehe schwimmen überall. Es sagt niemand was, verstehst du?
Ich glaube, es ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, emotionale Intelligenz für dann solche Themen zu besitzen oder für die Situation zu besitzen, um zu sagen, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht. Da könnten jetzt natürlich wieder viele sagen, ich möchte mir das nicht aufzwingen lassen von der Gesellschaft, sondern ich bin, was ich wahrnehme. Aber trotzdem müssen wir uns selbst ja immer so in einem größeren Kontext irgendwo betrachten. Und ich glaube, dass das die Diskussion so komplex macht.
Ich würde aber nämlich da sagen, ja, gut, die Gesellschaft hat oder müsste dann jetzt umso mehr nochmal dafür sorgen, dass es zusätzliche Umkleiden, Duschen oder sowas, Toiletten gibt, die als sozusagen als Unisex dann denjenigen zur Verfügung steht, die auf die anderen beiden nicht ohne Schwierigkeiten können.
Ja.
So, sondern, aber das ist halt etwas, natürlich ist es dann, bleibt dann die gewünschte Bestätigung im Sinne dessen aus, sie wird gerade nicht ganz selbstverständlich als Mann oder Frau anerkannt, wie ich das erhofft hatte, aber das ist halt etwas, das kann man nicht erzwingen. Was ich aber natürlich sagen kann, ist, ja, dadurch, dass es eben auch Menschen gibt, die da gerade zwischen alle Stühle fallen, warum auch immer, haben die aber trotzdem das Recht, sicher auf eine Toilette oder gehen zu können. Und dann finde ich, ist Unisex als zusätzliche Lösung ein menschenwürdiger und akzeptabler Weg, der dann auch von denen, ich sag mal, hingenommen werden muss, die sich eigentlich die Bestätigung in den der Frauentoilette oder auf Männertoilette erhofft haben.
Ja, wer hätte gedacht, dass Toiletten mal so ein komplexes Thema werden, ne? Aber ich, das wäre auch sowieso noch eine Frage gewesen an dich, Till, was da die Lösung ist. Also wahrscheinlich wird es nicht die 100% perfekte Lösung dafür geben, sondern weil auch nicht auf einmal überall eine dritte zusätzliche Kabine dazu gebaut wird oder umgeändert werden wird. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Deshalb, da bin ich gespannt, was sich über die Jahre da noch entwickeln wird als Lösungsansatz. Vielleicht macht man Männer- und Frauenkabinen auch kleiner und sagt, pass auf, ist vielleicht eh nicht blöd, wenn irgendwie auf einer Toilette gerade viel Ansturm ist, kann die Unisex-Toilette von allen verwendet werden. Who knows? Ja.
Ich
Okay.
denke mal, man wird halt eben da hinschauen müssen, dass man, wenn man dann Sachen gestaltet, dass sie so sind, dass die Leute, Männer oder Frauen oder auch eben Menschen, die, ich sag jetzt mal, uneindeutig, androgyn und aus welchen Gründen auch immer, also dass alle Menschen sich tatsächlich sicher bei der Benutzung fühlen. So.
Ja, also es ist ja immer erstrebenswert. Weil da gehen ja auch Kinder auf die Toilette und alles. Und das ist immer erstrebenswert, dass so eine Toilette ein Safe Space ist für alle. Also wenn ich mir überlege, bei uns in der Schule, das ist ja nochmal ganz speziell, wenn dann die Mädels angefangen haben, sich zu schminken und so weiter und so fort. Das ist bei den Jungs dann nicht ganz so. Aber das war wichtig, dass sie da ihren eigenen Safe Space hatten, um dann da mit anderen Mädels auf die Toilette gehen zu können und da halt, was da auch immer passiert ist, da unter sich sein zu können. Genau. Da bin ich gespannt, wo uns die Diskussion noch hinführen wird, Till. Eine letzte Frage, oder so ziemlich die letzte Frage, die ich noch habe, ist ein Gedanke, den ich aufgeschnappt habe im Internet vom, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Seda Zumuncu, der meinte, dass es oder ob es nicht irgendwie für euch oder für die Trans-Community irgendwie blöd ankommt oder für die LGBTQ-Community, so muss ich es vielleicht sagen, für die LGBTQ-Community nicht blöd ist, wenn auf einmal alle Unternehmen im Pride Month die Regenbogenflagge hissen. Die Begründung seinerseits war, weil es ja letztlich nur als Marketingzweck verwendet wird, um für Aufmerksamkeit zu sorgen, um zu zeigen, wir sind für Gleichberechtigung, Gleichstellung und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt noch ein Zusatz von mir, auf der anderen Seite hast du natürlich bei gleichen Firmen, ich nehme jetzt Automobilfirmen zum Beispiel, die dann irgendwo Kobalt und Lithium aus menschenunwürdigen Bedingungen gemeint bekommen. Also vielleicht hast du da einen Gedanken dazu, habe ich mir gedacht, zu diesem Thema. Ich habe da vorher noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber ich dachte mir so, eigentlich kein blöder Gedanke, dass es eigentlich nichts anderes als ein Marketing-Tool ist für diese Unternehmen.
Ja, das, also ich finde, das ist offensichtlich, weil wenn du gerade jetzt so große Konzerne nimmst, die international unterwegs sind, und dann so, wenn der Breitmann ist, Also ist ja meistens so, ich glaube, Juni oder Juli. Oder in der westlichen Welt wird das Logo alles wirklich in Regenbogenflaggen, auch auf der Website, auf Social Media und sonst wo. Aber wenn du dann die, ich sag mal, Webseiten, Social Media Profile für den arabischen Raum und ne, so weiter siehst, dann ist da nichts mit Regenbogenflagge. Nee. Und dann denke ich mir persönlich, kann man es ja auch gleich bleiben lassen. Weil ich kaufe letzten Endes nicht das Produkt, weil da eine Regenbogenflagge draufklebt, sondern weil ich etwas von dem Produkt erwarte. Ne? So. Zwar nicht, dass es bunt aussieht, sondern dass es die Funktionalität erfüllt, die ich mir davon verspreche. Und deswegen, ja, und auch jetzt beim DFB, ich weiß ja, hast du das mitgekriegt, dass die EM-Trikots jetzt vorgestellt wurden und dieses Pink-Lila soll, ich habe zuerst die ganze Aufregung nicht verstanden, bis dann mal irgendwie ein paar Leute schrieben, dass es weniger um die Farben als solches gehe, sondern weil irgendwie entweder Adidas oder der DFB wohl das als Symbol, also eine Diversity-Botschaft aussenden wollen, mit dieser Farbwahl. So. Wenn dem so ist, ich muss das jetzt auch nochmal nachrecherchieren, also wenn dann tatsächlich diese Farbwahl mit Diversity begründet wurde, muss ich sagen, ja, dann verstehe ich schon, dass Leute sich aufregen, weil der DFB sollte sich erstmal nach der WM in Katar mit diesem One-Love-Binden-Desaster nochmal sehr genau fragen, inwieweit sie noch glaubwürdig sind, wenn sie genau dann da einknicken, wo es tatsächlich Standing und Mut gebraucht hätte, sie ein Diversity-Bekenntnis ins Stadion zu tragen.
Ich habe mal ganz kurz nochmal nachgeguckt. Das außergewöhnliche Auswärtstrikot verläuft von Pink im Schulter- und Brustbereich nach unten in Rauten zu Lila und soll laut Mitteilungen des Ausrüsters Adidas für die neue Generation des deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes stehen. Hosen und Stutzen sind lila. Ja, ich lasse das so stehen. Ja, aber ich stimme dir komplett zu, ja. Also nach dem Desaster letztes Jahr, muss man sich erstmal darum kümmern, dass der Fußball läuft und dann vielleicht mich um andere Themen kümmern. Und da fand ich auch, ich bin ganz schlecht im Namen, Till. Aber ein gutes Statement, das ich dazu gehört habe, ist, jedes Mal, wenn Fußball-WM oder EM war und die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich war, war der größte Gewinn, dass auf einmal viel mehr Anmeldungen in den Vereinen war und viel mehr Kinder wieder angefangen haben, Sport zu machen, weil sie in diese Fußballvereine oder insgesamt Sportvereine gegangen sind. Und das ist doch der allergrößte Zugewinn, Teil der Community zu werden, Teil einer Gemeinschaft zu werden, weil was wir auch ganz krass haben, ist aktuell eine Generation, die immer einsamer wird, die immer suizidaler wird und so weiter. Und ich meine, Corona hat da nochmal so ein bisschen sein Übriges oder die Lockdowns haben nochmal ihr Übriges dazu getan. Umso wichtiger wäre es ja dann eigentlich jetzt herzugehen und zu sagen, pass auf, wir spielen so guten Fußball wie möglich, um die Kinder und Jugendlichen wieder in die Vereine zu bekommen, wieder Communities, Gemeinschaften zu stärken, und das als Ziel zu haben, woraus dann wieder resultiert, dass ich auch viel mehr Akzeptanz für andere Menschen habe, weil ich mit viel mehr anderen Menschen in Kontakt komme. Also das wäre für mich irgendwie die logischere Herleitung, als jetzt ältere Fußballfans auch da wieder so ein bisschen zu verschrecken mit einem rosa Trikot. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, mei, wer sich vor einem rosa Trikot verschrecken lässt, das,
Möglicherweise nicht das rosa Trikot, sondern eben, wenn dann diese Botschaft dran gepappt wird. Und ich glaube einfach, also ich persönlich fände es eben auch viel, viel gewinnbringender und nachhaltiger, wenn einfach ganz unterschiedliche Menschen ganz selbstverständlich Plattformen wie Fußballvereinen zusammenkommen, und zwar von klein auf. So, und sich dann die kleinen, also ich sag mal, die Sprösslinge mit Migrationsgeschichte, also genauso zusammenfinden wie die seit Generationen, sag jetzt mal, arisch, vermeintlich, na, was man
Ja.
so, na, oder, also wenn sich da alle zusammenfinden und in diesem Land, allen Institutionen, gemeinsam
So,
mit Leben füllen wollen, so,
so,
aber
so.
dann nicht ohne großes,
Ja.
das nicht ohne groß, also und dann gerne ohne großes Symbolgeschwenke, so.
Ja. Ein klassischer Fall von mehr Gemeinsamkeiten sehen als Unterschiede, ne? Das ist dann genau das, damit die Gemeinsamkeit Fußball dann zu spielen. Ja.
Und komischerweise erreicht man ja gerade mit der Symbolik genau das Gegenteil, was man eigentlich wollte. Also wenn man das
Ja.
so betont.
Ein besonderes Symbolthema ist ja auch die Gender-Debatte. Und beim Gendern ist es ja so, dass wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, Berufsbezeichnung. Bei Berufsbezeichnungen hast du es ja ganz oft, Ingenieur Doppelpunkt IN. Das ist ja meistens so, wie dann gegendert wird mit diesem Doppelpunkt. Und der Doppelpunkt steht meines Wissens dafür, für alles, was zwischen männlich und weiblich steht. Oder dafür soll er zumindest stehen. Was ist denn dein Take dazu?
Wenn man, was man gerade bei Stellenanzeigen sieht, man ja am häufigsten, finde ich, auch die männliche Bezeichnung, dann Klammer auf, M-W-D, Klammer zu. So, wobei das D für divers, für den dritten Personenstand als Geschlechtseintrag, den es ja auch gibt, steht. Das ist, glaube ich, die häufige Variante, die mir so begegnet. Ich persönlich, also für mich persönlich muss man weder Sternchen, Doppelpunkt noch Unterstrich einführen. Also mich, ich sag mal, adressiert man damit jetzt nicht. Und ich glaube, dass dieses, ich sag mal, dazwischen ein Ding hat jetzt halt, es hat gerade eine ganz schwierige Kiste, weil es steht ja auch, also im Grunde genommen wird damit ja auch eine Auffassung transportiert, es gibt mehr als zwei Geschlechter und es gibt auch mehr als zwei biologische Geschlechter. Und gerade vor diesem Hintergrund sind immer mehr Leute, die sagen, ich will diese, ich nenne das auch Ideologie, ich will das nicht bestätigen und positioniere mich bewusst gegen das Gendern mit diesen Sonderzeichen, weil sie diesen Grund, sagen wir, Grundaussage schon gar nicht teilen. Und bei den meisten anderen ist es aber, dass sie da sozusagen den Sprachfluss, Sprachbild sehr störend, also beeinträchtigt und dann auch die Auseinandersetzung mit dem Text erschwert. Und ich glaube, wenn dann etwas dazu führt, und wir kennen auch verschiedene Umfragen, und bei eigentlich allen ist das gerade das Gendern mit den Sonderzeichen unten durch, also mit unten durch meine ich, das hat die höchsten Ablehnungswerten, über 70% bis, ne, also bei einem, also ab, ich glaube, ab 60% und dann noch höher, je nach Umfrage, wo man drauf schaut. Weil die meisten anderen oder andere Formen wie Beidnennung oder sag mal so ein neutraler Begriff wie Studierende, das ist bei den, also das wird eher akzeptiert. So. Und ich glaube, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn Menschen schon etwas sehen und sie da aufgrund, also den Inhalt eines Textes schon gar nicht mehr wahrnehmen wollen oder können und dann sich gar nicht damit erst beschäftigen, dann habe ich mit einem Text ja mein Ziel gar nicht erreicht. So. Und ich persönlich finde, dass man mit diesen Gendern und den Sonderzeichen auch wiederum Hürden aufbaut, weil Deutsch als Fremdsprache zu erlernen ist ja ohnehin schon kein leichtes Brot,
Ja.
sagt man so. Und genau, also man ist nicht unbedingt inklusiv, jedenfalls nicht in alle Richtungen. Und Das Gendern mit Sonderzeichen halte ich nicht für den Stein der Weisen, um jetzt dann besonders damit auszudrücken, also ausdrücken zu wollen, alle mitgedacht zu haben, weil man hat ja zumindest die Leute nicht mitgedacht, die diesen Text dann nicht, aus welchen Gründen auch immer, erfassen können. Und deswegen eine Botschaft zu vermitteln, würde bei mir über allem stehen, und auf der anderen Seite fragt mich, warum man dem Geschlecht so viel, so einen großen Raum gibt und anderen Dingen wie zum Beispiel
Legasthenie.
Klasse oder so, das baut man dann nicht mit irgendwelchen Sonderzeichen einen Text ein, um dann irgendwie ein Statement zu setzen. Also ich glaube, da kann man auch ein Stück weit, ja, also ich finde es einerseits gut, wenn man schaut, wie setze ich Sprache ein, dass sie differenziert und ja durchaus auch sensibel verwendet wird, das ja. Aber mit Sonderzeichen, glaube ich, da ja, die polarisieren gerade mehr, weil sie jetzt gerade auch so zu einer Flagge genommen werden, wenn du genderst und so, bist du ein besonders progressiver Mensch. Und wenn du aus welchen Gründen auch immer nicht genderst, dann gehörst du zu den bösen, rechten, Nazis, Konservativen, so. Und ich glaube, das ist einfach ungeeignet für.
Siehst du einen Weg raus aus diesem Dilemma? Weil das, was du gerade sagst, wenn ich den Text mit gendern oder wenn es Leute gibt, die den Text mit gendern sehen, dann schauen die nicht mehr auf den Inhalt. Man sagt ja auch immer, man sieht erstmal das Design sozusagen und dann erst den Inhalt nur noch zu 20%. Das Gleiche kann ja andersrum genauso sein. Also wenn Personen einen Text lesen, in dem nicht gegendert wird, dann könnten die ja auch schon erste Schlussfolgerungen daraus ziehen und auch den Text nicht lesen wollen. Also wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Hast du dir dazu schon mal irgendwie Gedanken gemacht?
Tja, das ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr schwer. Und den meisten Fällen würde ich ja sagen, dass man schon mal damit anfangen könnte, zu schauen, um was geht es da jetzt eigentlich, zum Beispiel mit einem Text bleiben, wenn es um die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland geht, hängt da jetzt wirklich an einem Sternchen und Doppelpunkt oder Unterstrich, was dieser Text mir zu sagen hat, oder vielleicht auch zu schauen, was für Vorannahmen habe ich und sind die wirklich oder sollte ich die wirklich so schnell treffen oder sollte ich auch den anderen Raum geben, Positionen erörtern zu können. So, und inwieweit bin ich in der Lage, dann noch Ambiguitätstoleranz zu haben, also vielleicht auch Leute stehen lassen zu können, auch wenn ich mit ihnen nicht übereinstimme.
Ja, die Kommunikationsbereitschaft und Diskussionsbereitschaft ist da, glaube ich, so das Schlüsselwort. Das wird uns wahrscheinlich insgesamt nicht schaden als Gesellschaft, da wieder mehr zu machen oder mehr in diese Richtung zu kommen. Okay. Ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich bin auch da gespannt, was sich da noch tun wird. Mein Gefühl ist auch, dass man die Leute auf so eine Reise mitnehmen muss, dass man solche Dinge nicht von oben herab entscheiden kann, sondern dass sowas einfach aus sich heraus entstehen muss. Und je mehr Freiheit die Leute haben, also je mehr Freiheit und damit dann auch automatisch irgendwo Toleranz einander eingestanden wird, desto besser ist es, glaube ich, fürs große Ganze. Deshalb bin ich gespannt, ob es da früher oder später noch schnackelt oder scheppert. Ich hoffe, dass es eher schnackelt als scheppert.
Das hoffe ich auch, weil auch für mich ganz persönlich ist es nun wesentlich angenehmer, wenn Leute nicht mit Abwehrhaltung auf mich zugehen, weil sie glauben, Trans, das sind ja diese komischen Leute, die immer nur Ärger machen.
Ja. Ja, und eigentlich ist es ja was voll Gutes. Wir waren letztes Jahr in Indien, und in Indien wird's teilweise so gesehen, also werden Transpersonen teilweise so gesehen, dass sie sozusagen als Vermittler zwischen den beiden Geschlechtern dienen können. Also dass ein Transmann sozusagen den Männern die Frauenperspektive besser näher bringen kann und umgekehrt sozusagen. Und das ist was in Indien als positiv wahrgenommen wird. Jetzt ist es in Indien so, dass sie natürlich auch sagen, was habe ich gelesen, dass sie irgendwie Geister herauf, nee, sie können dich segnen oder sie können dich verfluchen, und deshalb gibt man den Transpersonen dann da wiederum Geld. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich finde den Gedankengang schön zu sagen, wir haben hier einen Teil in unserer Gesellschaft, der sehr gut als Vermittler dienen kann zwischen dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht. Und das fände ich eigentlich eine viel schönere Umgehensweise, damit umzugehen, als, so wie du sagst, das Ganze abzublocken von vornherein.
Ja, das ist dann, das braucht dann aber auch zwei Seiten. Und da braucht es dann auch, sag ich jetzt mal, uns, die wir dann auch sagen, ja, wir gehen, oder ne, wir gehen auch auf andere Menschen zu, beziehungsweise wir schauen auch, was wir tun können, damit wir gut mit anderen Menschen zurechtkommen.
Ja, absolut. So wie zwischen ganz, ganz normalen Leuten eben auch. Ja, jeder muss immer gucken, wie er mit anderen Leuten zurechtkommt, und unabhängig vom Geschlecht. Also das so ist immer die Grundlage, dass ich möglichst, das ist das, was man als Steelman im Englischen bezeichnet, dass ich immer versuche, die andere Perspektive irgendwo zu verstehen, und dann entwickle ich mich gemeinsam an einem bestimmten Ort, dass ich mit dem gemeinsamen Verständnis, das ich füreinander habe, mich als Gesellschaft oder zumindest im Dialog weiterentwickeln kann.
Genau.
Also,
Das wäre
ja.
schön.
Das wäre schön. Das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss. Oder gibt es von deiner Seite noch was, wo du sagst, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist nochmal super, super wichtig.
Nein, also ich finde, das kann man auch erstmal so gut stehen lassen, und wir müssen ja auch an die Leute denken, die dann nachher auch sich die Zeit zum Zuhören nehmen sollen.
Ja, richtig. Alles klaro. Till, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für die 2 Stunden, die du dir jetzt gerade genommen hast, um zum einen deine Story zu schildern, aber auch zum anderen über diesen gesellschaftlichen Impact, den dieses Thema mit sich bringt, zu sprechen. Ich finde es gut, dass du da so ein bisschen eine neutrale Rolle auch einnimmst, obwohl du irgendwo Betroffener bist. Und bin da gespannt auch noch auf den Input, den du in den nächsten Monaten und Jahren noch liefern wirst. Freue ich mich drauf. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich bedanke mich für dein Interesse und bin dann gespannt auf die Reaktion zum Podcast.
Sehr schön. Tschüss an die Geräte. Dankeschön.
Tschüss.